Romans Kindheit ist von Mobbing geprägt. Seine Mitschüler lassen keine Gelegenheit aus, ihm das Leben schwer zu machen. Mit gerade 14 Jahren will er mit seinem scheinbar wertlosen Leben abschließen. Für ihn scheint alles hoffnungslos. Hat er heute seinen Wert gefunden? Willkommen bei Menschen im Fokus. Roman, danke, dass du heute da bist und deine Geschichte mit uns teilst.
Gerne.
Du wurdest in der Schule gemobbt. Wie kann man sich das vorstellen? Wie hast du das erlebt?
An der Stelle, Kinder können sehr kreativ sein. Und ich würde sagen, klischeehaft habe ich wahrscheinlich fast alles erlebt, was man üblicherweise vom Mobbing hört. Mhm. Es fängt damit an, dieses Übliche, im Sportunterricht war ich der Letzte, der gewählt wurde. Zum einen auch, um mir deutlich zu machen, ich kann nicht mit den anderen mithalten. Mhm. Ich war nicht interessant genug. Ich wurde aus vielen Gruppen ausgeschlossen. Mhm. Wenn irgendwelche Treffen, Feste waren, wenn die Schüler sich für irgendwas getroffen haben. Ich wurde meistens sogar nicht mal eingeladen. Und wenn, dann eher so aus Mitleid. Mhm. Ich wurde gehänselt wegen der Kleidung, die ich trug, dass ich nicht die neuesten modischen Sachen hatte. Aber es wurde auch sehr viel schmerzhafter, wenn man dann wirklich gehänselt wird und einem deutlich gemacht wird, du bist nichts. Es wurde mir häufig tatsächlich auch explizit so gesagt. Du kannst nichts, du bist der Dümmste von allen. Die Mädels sind nicht interessiert an dir, du bist der Hässlichste, ich war der Schwächste. Und dann wurde es auch physisch. Teilweise gab es Tage, da wurde ich einfach nur quasi zum Spaß durchs Schulgebäude gejagt, in so einer Treibjagd. Und wenn man mich dann gefangen hat, war es meistens damit getan. Aber häufig war es dann auch, dass man eben gegen Mobiliar geschubst wurde. Und ich glaube, die greifbarsten Momente, wo es dann auch wirklich für andere sichtbar war, dass es nicht nur Spaß war und vor allem für mich kein Spaß war, waren die Momente, wo man mich dann nach so einer Treibjagd zu Boden geworfen hat und dann auf mich eingetreten wurde. Mhm. Teilweise von Mitschülern, von denen ich es nie gedacht hätte, mhm. denen man das von außen wahrscheinlich nicht zugetraut hätte. Mhm. Also es gab Tage, da war es nur verbal. Es gab Tage, da wurde es sehr physisch und ich wurde verprügelt. Dann bin ich mit blauen Flecken und Schmerzen nach Hause gekommen. Also es gab wirklich die ganze Bandbreite. Mhm. Vom, dass man mich einfach ausgegrenzt hat, dass man mich spüren hat lassen, dass ich nicht mit ihnen mithalten kann, dass ich nicht einer von ihnen bin, bis hin, dass man mich, dass man sehr scharfe Worte gefunden hat, um das auszudrücken. Und dass man wirklich physisch geworden ist, dass ich tatsächlich verprügelt wurde.
Mhm. Das ist ja ganz schön brutal, diese Erfahrung, die du da gemacht hast, also mit körperlichen Verletzungen mhm. teilweise. Also es war hauptsächlich nicht nur eine Person, sondern mehrere, ist das richtig?
Es gab ein paar, die hauptsächlich dabei waren, die am meisten Freude dabei hatten. Aber es waren meistens tatsächlich mehrere. Und das ging bis dahin, dass der größte Teil der Klasse mitgemacht hat. Mhm. Ich bin dankbar, dass es immer ein paar Klassenkameraden gab, die nicht viel davon hielten, so mit anderen umzugehen. Aber es waren selten Einzelne. Mhm.
Du hast auch von Beleidigungen gesprochen. Welche Art Beleidigungen hast du da gehört noch?
Es gab die unterschiedlichsten, was man immer als Auslöser gerade gefunden hat, um sich über mich lustig zu machen, von meinem Glauben bis zu meiner Leistung, meinem Aussehen. Ich denke da an Momente, wo man sich über meine Frisur lustig gemacht hat, weil, wie meine Eltern mich erzogen haben, hatte ich immer schön einen Seitenscheitel. Mhm. Hat man sich über mich lustig gemacht, dass ich wie Hitler aussehe, mhm. Dass man über meine Hochwasserhosen gelacht hat, weil sie ein bisschen höher waren, dass ich alte Schuhe hatte, dass ich der Dümmste war. Mhm. Und da wurde man dann auch tatsächlich explizit, dass man gesagt hat, du bist nichts, du kriegst es nicht hin. Meine Leistung hat das mit der Zeit tatsächlich gespiegelt, dass ich nicht mithalten konnte, dass meine Noten die schlechtesten waren. Und dann hat man diese Momente genutzt, um deutlich zu machen, schau, du bist es nicht. Du bist dumm, du bist hässlich, du bist schwach, du bist uninteressant. Mhm.
Und du hattest auch einen Lehrer, der diese Angewohnheit oder dieses Mobbing der Schüler auch noch unterstützt hat. Was hat denn der getan?
Ich glaube nicht, dass er das böswillig gemacht hat, sondern eher, um die Bandbreite deutlich zu machen. Aber einer meiner Lehrer hatte die Angewohnheit, dass er die beste Note bei einer Klassenarbeit und die schlechteste Note mit Namen an die Tafel geschrieben hat. Hm. Ich vermute, dass der Grund war, er wollte ermutigen, die Person, die unten stand, dass man auch oben genannt werden kann. Mit der Zeit war es aber nicht mal nötig, meinen Namen anzuschreiben. Noch bevor er meinen Namen schreiben konnte, bei der schlechtesten Note, hat die Klasse manchmal im Chor schon gerufen. Hm. Das ist Roman. Boah. Weil dann bekannt war, die schlechteste Note, die habe ich.
Ja. Also du wurdest richtig bloßgestellt teilweise, ne? Konntest du dich denn überhaupt wehren?
Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mich wehren kann. Hm. Irgendwas anzusprechen hat sich falsch angefühlt. Und ich war nicht einer. Es hat ja einen Grund, warum die Leute gesagt haben, ich bin der Schwächste. Ich war nicht jemand, der sich physisch gewehrt hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich es hätte können, ob ich die Kraft gehabt hätte, aber ich habe es nicht getan. Ich habe nicht zurückgeschlagen, ich habe mich nicht so gewehrt. Aber wie ich manchmal versucht habe, meiner Wut, meinem Frust Raum zu geben, war, dass ich mich verbal sehr lautstark geäußert habe. Ich habe geschrien. Ich war zu der Zeit nicht nur in der Schule, auch in meiner Familie und in meinem Umfeld bekannt dafür, dass ich sehr spontane Wutausbrüche hatte. Mhm. Und da bin ich sehr laut geworden und habe es Menschen häufig sehr schwer gemacht.
Mhm. Du hast wahrscheinlich so das Gefühl gehabt, dass die ganze Welt gegen dich ist. Was ging denn eigentlich in dir vor?
Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Es war wirklich dieses Gefühl, es sind nicht nur Einzelne. Auf einmal verallgemeinert man es. Es ist die ganze Welt, die sich ein Stück weit gegen mich verschworen hat, um mir deutlich zu machen, ich bin nichts. Und die Gedanken, die mir da ständig durch den Kopf gegangen sind, vor allem, wenn ich tatsächlich auch physisch allein war, wenn ich nach Hause gegangen bin von der Schule, ich bin allein. Es hat tatsächlich niemand Interesse an mir. Mhm. Es sieht niemand irgendetwas Interessantes an mir. Ich kann nicht beitragen. Ich bin wertlos. Mhm.
Wenn ich das so höre, dann frage ich mich, gab es bei dir denn auch glückliche Momente in deinem Leben oder war das immer nur finster?
Rückblickend darf ich sagen, Gott sei Dank war es nicht nur dunkel. Ich glaube, in der Zeit hat es sich für mich so angefühlt. Und ich vermute, dass das vielen so geht, dass in dieser Zeit, in der man so überwältigt ist von dem Negativen, was man erlebt, man sieht nur Dunkelheit. Hm. Und dann ist auch dieser nett gemeinte Spruch, irgendwann kommt der Silberstreif im Horizont, er bringt einem nicht viel, weil man sieht es nicht. Ich weiß, dass ich definitiv glückliche Momente hatte. Ich habe trotzdem genug Momente gehabt, in denen ich lachen konnte. Ich darf Gott sei Dank sagen, ich hatte immer einzelne Freunde, ob in der Schule oder in meinem direkten Umfeld. Es gab immer zumindest eine Person, mit der ich auch Spaß haben konnte, mit der ich Sachen unternehmen konnte. Und auch innerhalb der Familie. Ich kann nicht sagen, dass ich in der Familie eine schlechte Kindheit hatte. Mhm. Und es gab diese Momente und auch ganze Zeiten, ganze Tage, wo ich definitiv entspannt war und Dinge genießen konnte. Hm.
Deine Eltern haben von dieser ganzen Sache doch bestimmt auch was mitbekommen. Wie haben sie denn darauf reagiert?
Relativ unterschiedlich. Meine Mutter hat versucht, einfach für mich emotional da zu sein, es ein Stück weit mit abzufangen und ernst zu nehmen. Hm. Vor allem, wenn ich nach Hause kam und wieder einfach nur geheult habe. Wenn ich einfach nur da stand und sagen konnte, ich will einfach nicht mehr, ich kann nicht mehr. Aber meine Mutter konnte nicht viel ändern, nicht viel tun. Ich weiß, dass meine Eltern bei Elternabenden und so weiter auch nachgehakt haben. Aber Mobbing gehört einfach zur Realität der Schule. Mhm. Und die Kapazitäten der Lehrer sind beschränkt, da kam nicht viel zurück. Mhm. Mein Vater hat manchmal versucht, durch gut gemeinte Ratschläge mich dazu zu ermutigen, mich doch zur Wehr zu setzen. Hm. Auch zu zeigen, nein, das könnt ihr mit mir nicht machen. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich das kann. Mhm. Und so, ich habe schon einen gewissen, und ich würde sagen, jetzt reflektierend, rückblickend, sehe ich, dass meine Eltern versucht haben, für mich da zu sein. Aber in der Zeit hatte ich das Gefühl, dass das zwei getrennte Welten sind, was ich zu Hause erlebe und was ich in der Schule und in meinem Umfeld erlebe. Und zu Hause waren sie zwar für mich da, aber das hat nicht, es hatte keine Verbindung, keine Übertragung in die Welt, in der ich gelitten habe und in der ich nur Dunkelheit gesehen habe. Hm.
Also du hast dich auf jeden Fall von deiner Familie geschätzt und geliebt gefühlt. Gab es da irgendwelche Werte, die sie dir vielleicht vermittelt haben, die dir geholfen haben, besser mit dieser Situation umzugehen?
denke, das ist etwas, das man immer nur rückblickend dann sieht. In dem Moment hatte ich nicht das Gefühl, dass da viel ist, was mich trägt. Ich bin in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen und das war wieder rückblickend eine Riesenressource. Weil ich glaube, es hätte noch viel schlimmer sein können, wenn ich nicht die Werte gehabt hätte, die meine Eltern mir mitgegeben haben. Zum Beispiel, dass sie gesagt haben, ich darf andere trotzdem als wertvoll ansehen. Mhm. Ich muss nicht auf andere herabsehen. Ich darf sie trotzdem mit Liebe behandeln. In der Übersetzung in den Alltag ist das immer ein ganz anderes Thema.
Ja.
Aber zumindest während ich zu Hause war, es ist so ein bisschen wie ein Schalter, der umgelegt wurde. Und dann sagte ich, okay, ich weiß, Jesus hat diese Menschen auch lieb. Ich versuche sie auch lieb zu haben, auch wenn ich sie gerade abgrundtief hasse. Mhm. Und in diesem Kontext haben sie mir schon mitgegeben, ich darf eine gewisse Ruhe haben, auch wenn um mich herum der größte Sturm tobt. Mhm. Aber wieder, das ist jetzt die rückblickende Sicht. Mhm. In dem Moment, ich kann nicht genau erklären, was es ist, ob es bewusst ist oder nicht, aber man sieht es nicht, es wird ausgeblendet.
Mhm. Musstest du in dieser Zeit irgendwie auch mal gezwungen werden, um in die Schule zu gehen? Denn zu Hause war es ja schön und dann...
Ich denke, die meiste Zeit gehört es einfach dazu. Ich musste nicht in dem Sinne gezwungen werden. Ich weiß, es war der Alltag, ich bin in die Schule gegangen. Aber vor allem an Tagen, an denen ich wusste, es wurde schon angekündigt, wenn du zurückkommst, dann gibt es wieder eine Tracht Prügel, dass ich daheim saß und gesagt habe, ich will nicht. Mhm. Ich weiß, was mich erwartet und da will ich nicht hin. Mhm. Oder nach Zeiten, in denen es mir besonders gut ging, weil mir dann bewusst wurde, wenn ich da jetzt wieder hingehe, ich weiß, wo ich danach landen werde. Mhm. Und ja, es gab diese Tage, wo mehr als nur gewisse Überzeugungskraft da war von meinen Eltern, die deutlich gemacht haben, nein, das gehört jetzt dazu, du musst trotzdem dorthin.
Tja. Das Mobbing in der Schule, hat das dein Wesen irgendwie verändert?
Absolut. Absolut. Ich würde sagen, ich war nicht immer nur ein einfaches Kind, aber ich kann definitiv sagen, dass diese Zeit mich für viele in meinem Umfeld unerträglich gemacht hat, weil ich irgendwo diesen Frust rauslassen wollte. Hm. Und diejenigen, die am meisten drunter gelitten haben, waren immer dann die Menschen, die versucht haben, mir trotzdem noch mit Liebe zu begegnen. Die Wutausbrüche, die ich genannt habe, die nicht selten waren. Und ich denke, etwas, das wahrscheinlich am deutlichsten war, für mich vor allem, war dieses Gefühl, sie haben recht, ich bin wertlos, ich kann nichts bieten, ich kann bei ihnen nicht mithalten, ich bin einfach so anders, so wertlos, dass es, und das ist das, was ich mit mir rumgetragen habe und das hat sich gespiegelt in dem Umgang mit anderen Menschen und wie gesagt auch in meinen schulischen Leistungen, es ging bergab. Ich erinnere mich an, wir hatten lange auf dem Anruf beantworten, hatten wir eine Nachricht von unserer Rektorin. In der 7. Klasse, als sie anrief und sie hat fast gestottert, als sie sagte, Herr oder Frau Wiens, es brennt an allen Ecken und Enden mit dem Roman. Es war der Punkt, an dem meine Eltern gemerkt haben, es weitet sich auf mein ganzes Leben aus. Es ist nicht nur etwas, das vorbeigehen wird, es verändert mich, es zieht mich runter und es fängt an, wirklich in allen Bereichen auch sichtbar zu werden, Auswirkungen zu zeigen.
Also du hast angefangen, dich selber so zu sehen, wie deine Mitschüler und so dich auch beschrieben haben. Dein Selbstwertgefühl war total zerstört damit. Was denkst du, woraus ziehen die meisten Leute ihren Selbstwert?
Wenn ich an diese Zeit denke, dann sehe ich, dass wir tatsächlich ein Stück weit damit aufwachsen, dass unser Wert dadurch bestimmt wird, wie beliebt wir sind, was wir leisten können, wie wir aussehen, welche Leute wir kennen, wer unsere Freunde sind. Es sind immer außenstehende Maßstäbe, die versuchen, uns Wert zu geben. Wenn ich gut genug bin, wenn ich Leistung gebe, wenn ich ein Hochleistungssportler bin, wenn ich die besten Noten bringe, bin ich wertvoll. Wenn ich der Witzigste in der Klasse bin, wenn ich der Beliebteste bei den Mädels bin, wenn ich der Coolste bin. Es sind immer diese Dinge, die dann von außen kommen und ein Stück weit diese Messlatte sein wollen, wie wertvoll bist du? Wo bist du gerade auf dieser Skala?
Ja. Glaubst du, dass viele Menschen das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein?
Aus meiner eigenen Erfahrung, nicht nur was ich erlebt habe, sondern auch im Gespräch mit anderen, merke ich, dass das wahrscheinlich der Punkt ist, der die allermeisten Menschen beschäftigt. Hm. Die Frage, bin ich gut genug? Und es gibt sicherlich Zeiten, selbst wenn man diese Maßstäbe hat, wenn man dann tatsächlich gerade die besten Leistungen bringt, dann hat man auch das Gefühl, ich bin gerade wertvoll. Aber wenn man dann krank wird, ausfällt, wenn aus welchen Gründen auch immer die Leistungen zurückgehen oder jemand kommt, der es besser kann, dann kommt diese Frage, glaube ich, wie viel bin ich jetzt noch wert? Hm. Und insofern ja, ich glaube, dass sehr viele mit dieser Frage kämpfen, was bin ich wirklich wert? Und bei dem, was mir Wert gibt, wie lange kann ich wertvoll bleiben?
Hm. Es geht nicht nur immer ums Mobbing, ne? Es geht ja generell ums Selbstwertgefühl.
Oh ja.
Also bei dir war das dann so, dass alles, was dir nach außen hin Wert gegeben hat, irgendwann weggefallen ist. Und du hast schließlich geglaubt, was man dir jahrelang erzählt hat. Mhm. Welche Fragen hast du dich selbst gestellt?
Also es kam schon der Gedanke, woran liegt es? Mhm. Ist es wirklich etwas an mir? Wer hat Schuld dran? Komme ich da wieder raus? Und ich denke, auf dem Höhepunkt, die Frage, die mich am längsten und am intensivsten beschäftigt hat, war halt wirklich, wenn ich so wenig wert bin, warum bin ich dann hier? Was bringt das alles dann noch? Hm. Warum versuche ich jeden Morgen aufzustehen, gegen all das anzukämpfen? Wozu dann das Ganze noch?
Hm. Also du hast sogar daran gezweifelt, ob mit dir selber etwas nicht stimmt, ne?
Ja, ich erinnere mich an diese Momente, wo andere versucht haben, mir es deutlich zu machen und wie du schon angesprochen hast, man fängt an, es zu glauben, dieses, es liegt an mir. Mhm. Ich bin nicht nur anders, ich bin irgendwie so quer, so kaputt, so verrückt, so, ja, ich bin einfach das Problem und es stimmt etwas mit mir nicht.
Mhm.
Und man versucht das irgendwie zu lösen, man versucht mitzumachen, man versucht die gleichen Dinge zu tun, um sich zu ändern in dem Sinne, damit man das reparieren kann, was auch immer an einem nicht stimmt. Aber man kommt da irgendwie einfach nicht raus.
Hm. Aber bei dir war das ja dann so, dass das dann total eskaliert ist, als du 14 Jahre alt warst ungefähr. Und du hast dein Limit erreicht. Was ist denn da passiert?
Ich erinnere mich an diesen Moment sehr lebhaft. An den Auslöser erinnere ich mich nicht mehr. Aber ich weiß, dass es am Ende einer dieser Treibjagden war. Und wir kamen ins Klassenzimmer, ich hatte keinen Ausweg mehr und einer meiner Mitschüler wollte mich gegen die Wand drücken, aber das hat ihm nicht gereicht und er hat meinen Kopf mit so einer Wucht gegen die Mauer geschlagen, dass ich für die nächsten 3 Tage eine riesige Beule hatte. Ich konnte nicht in den Unterricht gehen, ich hatte eine leichte Gehirnerschütterung und das war so für mich der Punkt, an dem ich gemerkt habe, es fängt an schlimmer zu werden. Ich hatte das Gefühl, bis jetzt habe ich schon fast nicht ertragen können. Aber wenn das jetzt das neue Normal wird, das nächste Level ist, das ist mir einfach zu viel.
Hm.
Und da habe ich für mich, ich saß dann, nachdem ich mich ein bisschen erholt habe, ich glaube, es war 3-4 Tage später, saß ich an einem meiner Lieblingsorte oben in den Weinbergen und ich habe geheult und ich habe einfach nur geschrien und gesagt, es ist genug, ich kann nicht mehr.
Hm.
Der Punkt ist erreicht. Ich will einfach nicht mehr leben.
Hm. Aber in diesem Moment, also ich kann mir vorstellen, dass die Lehrer jetzt doch auch einmal einschreiten sollten. Was haben die denn dazu gesagt?
An der Stelle ist es sehr sichtbar geworden. Allein der Fakt, dass ich 3 Tage nicht im Unterricht war.
Ja.
Und natürlich haben meine Eltern auch nachgefragt. Und ich weiß, dass mein Klassenlehrer, er ist dann dazwischen gegangen, als er gesehen hat, was die Folge war. Ich wurde zuerst zum Sanitäter gebracht und dann eben wurden meine Eltern verständigt, dass sie mich abholen können. Und sie haben ernste Worte an die Klasse gerichtet, die maximal kurzfristig einen Unterschied gemacht haben.
Mhm.
Und dann wurde ich auch dazu aufgefordert, beim Schulpsychologen vorzusprechen, damit mir geholfen werden kann. Und jetzt mit etwas Abstand verstehe ich den Wert davon, warum sie versucht haben, diesen Weg zu gehen. Aber in dem Moment saß ich nur da und dachte mir, ich bin doch nicht der Kranke. Ich brauche doch nicht die Hilfe. Sie müssen endlich verstehen, dass Sie mit mir so nicht umgehen können.
Hm.
Aber das hielt vielleicht ein paar Wochen an in denen auch wieder darauf Bezug genommen wurde, wenn mal wieder die Lehrer vorbeikamen und ich auf dem Boden lag, jemand nach mir trat oder im Unterricht Beleidigungen in meine Richtung genannt wurden, dann wurde daran erinnert, was passiert ist und dass das ernst ist. Aber ich glaube, ein paar Wochen später ist das wieder abgeebbt und ich hatte das Gefühl, aus meiner Sicht damals, es tut keiner was.
Also die Schüler wurden nicht richtig zur Rechenschaft gezogen?
Nein. Was wir zu der Zeit hatten, war der sogenannte Streitschlichter. Eine Institution, die wir bei uns in der Schule hatten, die zum Ziel hatte, dieses Zwischenmenschliche zu fördern, wo es zerbricht. Und es gab nicht nur die Begleitung, wenn man miteinander streitet, es gab auch den sogenannten Täter-Opfer-Ausgleich. Ich meine, dass bei härteren Fällen so etwas auch tatsächlich in der Schulakte mit vermerkt wurde. Aber es gab auch mehrere solcher Täter-Opfer-Ausgleiche, wo manche von denen, die an diesen heftigen Momenten beteiligt waren, mit mir dorthin gehen mussten und ein Stück weit auch damit konfrontiert wurden, was sie mir angetan haben, von meiner Sichtweise zuhören mussten, reflektiert bekommen haben, was sie nicht verstehen konnten. Aber auch da erinnere ich mich an einen Mitschüler, der da saß, sich das eine Stunde lang angehört hat und dann schulterzuckend nur gesagt hat, ja, aber ich habe sowas nie erlebt. Ich weiß nicht, wie er sich fühlt. Und das war für mich auch so ein Punkt, an dem ich gesagt habe, alles, was die Schule versucht zu tun, bringt nichts. Und ich möchte die Randnotiz machen. Rückblickend weiß ich, dass diese Dinge trotzdem wertvoll sind. Ich will es nicht schlecht machen. Aber aus meiner Perspektive in dem Moment hatte ich einfach das Gefühl, es ist ein Witz, was ihr versucht. Sie sehen es nicht ein und ich leide weiter.
Ja. Du hast vorhin gesagt, dass du oben auf dem Weinberg saßt und geweint hast, gesagt hast, du willst nicht mehr leben. Hast du dann letztendlich auch einen Selbstmordversuch gestartet? Oder?
Ich denke, ich kann sagen, Gott sei Dank nicht. Ich war sicherlich nicht weit entfernt. In der Zeit, beginnend mit dem Moment, waren es nicht nur dieser Wunsch oder dieser Gedanke, den wahrscheinlich einige manchmal erleben, wenn einfach der Stress zu viel ist, dass man sich denkt, zumindest wäre dann Ruhe, wenn ich nicht mehr leben würde.
Ja.
Oder die Abwesenheit von all dem Negativen, von all dem Leid, von all den Schmerzen wäre vorzuziehen. Aber dort begann wirklich die Zeit, in der meine Gedanken sich viel darum gedreht haben. Was wären tatsächlich die Folgen? Könnte ich es mit mir vereinbaren, dass meine Familie so drunter leiden würde? Wie würde ich es tun? Wie würde es aussehen? Und ich würde sagen, für eine gewisse Zeit hat mir das vielleicht auch eine gewisse Entlastung gegeben, dass ich die Option hatte. Und ich glaube, wenn es so weitergegangen wäre, dann wäre es nicht nur eine Option geblieben. Aber der Gedanke war sehr prominent und die Vorstellungen wurden sehr, sehr realistisch und sehr lebhaft.
Also du hast auf jeden Fall dein Limit erreicht, das ist ganz klar. Ja. Ne? Aber wie du schon gerade erklärt hast, du hast es trotzdem nicht gemacht, aus verschiedenen Gründen. Es gab da wahrscheinlich mehrere Gründe. Wie ging es denn für dich weiter?
Ich glaube, ich kann es nur beschreiben als ein Wunder. Aus menschlicher Sicht, ich glaube nicht, dass ich da rausgekommen wäre. Es war so dunkel, dass ich wirklich keinen Ausweg sah. Und dann hat Gott das Wunder getan, dass er mir die Augen für einen Menschen geöffnet hat. Ein Menschen, der eigentlich die ganze Zeit schon da war, den ich aber einfach vor allem in dieser Intensität einfach nicht wahrgenommen habe. Ich meine, viel war die ganze Zeit über da. Ich weiß, dass Gott auch immer wieder versucht hat, mich an Bibelverse, an biblische Geschichten zu erinnern, die eigentlich deutlich machen sollten, dass Hoffnung da ist. Aber es war dann der Moment, dass einer meiner Freunde, der dann mein bester Freund wurde, sehr viel aktiver in meinem Leben wurde. Der, aus meiner Sicht kann ich nur sagen, der für sich entschieden hat, er will mein Freund sein. Er war 5 Jahre älter und wenn man 14, 15, 16 ist, macht das einen großen Unterschied. Das ist eigentlich nicht die Gruppe, mit der man üblich zu tun hat. Und er gehörte definitiv zu den Beliebten. Und ich habe nicht verstehen können, was er mit mir möchte, weil ich ihm nichts bieten konnte. Aber er hat sich einfach entschieden, er möchte mein Freund sein und er hat versucht, mir mit einem Respekt und einer Achtung zu begegnen, die mir das Gefühl geben sollte, für mich bist du einfach wertvoll, auch wenn du gerade da unten bist.
Außer diesem guten Freund, den du jetzt gerade beschrieben hast, gab es da sonst noch etwas, was dir geholfen hat, aus diesem Loch zu kommen?
Ich denke, es waren eine Reihe von Dingen, aber es war schleichend. Es waren nicht die plötzlichen Momente und ich wünschte, ich könnte rückblickend sagen, und dann kam der Moment und ich habe verstanden. Nein, ich habe es sehr lange nicht verstanden. Aber ich habe gemerkt, dass durch das, wie mein Freund mich behandelt hat, durch das, was es auch für mein Glaubensleben bedeutet hat, dass ich auf einmal gesehen habe, Gott ist wirklich da und er hat tatsächlich Interesse an mir, hat sich stückweise eine gewisse Ruhe eingestellt, die sich dann umgekehrt, wie sich vorhin die Unruhe auch in meinen Leistungen und so weiter gespiegelt hat, hat sich hier die Ruhe auch gespiegelt. Meine Leistungen haben sich zunächst stabilisiert, sie wurden nachher sehr viel besser und ich durfte auch erleben, was ein Wechsel vom Umfeld für das eigene Bewusstsein und die eigene Reflexion ausmachen kann. Auf der Realschule, es wurde besser, Gott sei Dank. Wenn ich an die letzten Jahre denke, die 9., 10. Klasse, da hatte ich tatsächlich mehr Freunde, mit denen ich auch sehr schöne Zeiten teilen konnte, an die ich sehr gerne zurückdenke, mit denen ich mich teilweise bis jetzt noch treffe. Aber was dann wirklich mir das Gefühl gegeben hat, ich darf wirklich auf eigenen Beinen stehen und ich darf ich sein, war, als ich dann auch von der Realschule aufs Gymnasium kam und dort auf dem technischen Gymnasium, umgeben von Menschen, die gleichen Interessen hatten wie ich, Menschen, die mich vorher nicht kannten und so ein wenig dieses unbeschriebene Blatt, ich muss nicht mehr Katz buckeln, ich darf tatsächlich mit erhobenem Haupt den Menschen begegnen und ich darf mich auch behaupten. Und ich denke, über die Jahre habe ich einfach gemerkt, wie diese Ruhe, und jetzt spreche ich mal aus dem biblischen Weltbild, die Ruhe, die Gott mir wirklich gegeben hat, Stück für Stück in meinem Leben sich ausgeweitet hat und diese Bereiche beeinflusst hat, ob es meine Leistungen, meine sozialen Kontakte, meine Freunde waren, mein Selbstbild. Und das ist dann natürlich eine Wechselwirkung. Als ich gemerkt habe, es ist nicht davon abhängig, wie ich mich fühle, was auch meine Leistung ist, konnte ich auch die Leistung stehen lassen und habe gemerkt, es gibt Dinge, die ich kann. Es gibt Dinge, die Gott mir geschenkt hat, die ich beitragen kann. Ja. Nicht, weil sie meinen Wert bestimmen, aber es ist nicht so, wie ich mich selber gesehen habe. Ich bin nicht nutzlos.
Ich würde gerne nochmal zurück auf diesen Freund gehen, den du genannt hast. Er war ja ein sehr besonderer Freund für dich. Was war es denn an seinem Verhalten, das bei dir so eine Veränderung gebracht hat? Erzähl uns doch ein bisschen mehr von ihm.
Willi ist ein sehr besonderer Mensch. Ich würde sagen, Willi ist jemand, der das, was er mit Gott erlebt, so wie er Gott sieht, es wirklich weitergeben möchte. Ich konnte in dem Moment nicht sehen, wie Gott mich sieht. Oder ich würde sagen, ein Stück weit, ich habe es nicht wirklich geglaubt, weil ich es nicht erlebt habe. Und er war in diesem Moment wirklich Hände und Füße von Gott. Er war jemand, der sich Zeit für mich genommen hat, der mit mir Dinge unternommen hat, der mich ernst genommen hat in den Interessen, die ich hatte. Und es gab auch die Momente, mein Vertrauen in Menschen war zerstört und ich habe es wirklich auf die Probe gestellt. Und man hört das vielleicht manchmal von Freunden, die sagen, selbst wenn du um 3 Uhr nachts vor der Tür stehst, ich werde für dich da sein. Ich habe es auf die Probe gestellt. Ich stand um 2 Uhr nachts bei ihm vor der Tür und es war wirklich dieser Moment, wo er die Tür geöffnet hat, mich gesehen hat. Und seine einzige Reaktion war, lass mich eine Hose schnappen und wir gehen ein bisschen spazieren. Er hat mich ernst genommen, er hat mich nicht weggeschickt, er hat sich Zeit genommen. Und er hat es ausgehalten, dass ich es nicht zurückgeben konnte. Denn in der Zeit war ich wirklich nicht jemand, der ein guter Freund gewesen wäre. Aber er wollte mir diese Liebe weitergeben, die er von Gott erlebt und hat gesagt, ich weiß, dass du es gerade nicht sehen kannst, lass mich derjenige sein, der es dir nahe bringt. Ich werde die Umarmung sein, die du von Gott gerne hättest. ich werde dir zeigen, dass das, was du beiträgst, wertvoll ist. Ich werde dich spüren lassen, selbst wenn du Blödsinn machst, selbst wenn du gerade wieder deine 5 Minuten hast und austickst. Ich werde dir zwar sagen, was ist eigentlich gerade mit dir los, aber ich werde dich nicht wegstoßen. Hm. Und selbst als ich es wirklich auf die Probe gestellt habe, hat er sich nicht abgewandt, hat nicht das Handtuch geworfen und gesagt, ah, es bringt nichts. Er war geduldig. Das war wirklich eine Engelsgeduld.
Also durch sein Verhalten hast du gemerkt, dass jemand, also kann man auch sagen Gott, existiert und dass er uns einen Selbstwert geben kann. Gell? Was hat dir sonst noch geholfen, aus diesem dunklen Loch herauszukommen?
Ich denke, als ich angefangen habe zu sehen, dass ich tatsächlich einen Wert haben kann, der losgelöst ist von diesen Maßstäben, die wir für gewöhnlich haben. Und als diese gewisse Ruhe eingesetzt hat, dass ich auf einmal wirklich reflektieren konnte und nicht umhergetrieben war von diesen Gefühlen der Angst und des Zu-Kurz-Kommens, ich konnte Gemeinde ganz anders beurteilen. Das, was in der Jugendgruppe, in der Sabbatschule, in Predigten passiert ist, in gemeinsamen Veranstaltungen. Auf einmal habe ich sehen können, was zwar schon da war, aber was vorher einfach keinen Bezug zu mir hatte. Mhm. Das Gleiche gilt für meine Familie. Auf einmal konnte ich sehen, dass tatsächlich meine Familie, meine Eltern genauso versucht haben, mir diese Geduld entgegenzubringen, mich ernst zu nehmen, mich da zu tragen. Und insgesamt in meinem Umfeld, dass ich einfach gemerkt habe, das, was ich in der Bibel lese, das, was Menschen, die es gut meinen, versuchen, mir mitzugeben, das ist nicht nur ein guter Spruch, den man in irgendeinem Selbsthilfebuch lesen kann, sondern da steckt wirklich eine Kraft dahinter, die viel tiefer geht als einfach nur die Worte, die es formulieren.
Ja, ist besonders, wenn dadurch dann auch die Beziehung zu Gott gestärkt wird, ne? Also das, was du uns jetzt alles erzählt hast, was du erlebt hast, das ist ja kein Einzelfall, ob das jetzt in der Schule ist oder im Berufsleben oder daheim. Was hast du da entdeckt, Erfahrung, nach deiner Erfahrung noch?
Allein wenn ich an meine Schulzeit denke, sehe ich definitiv, ich war nicht ein Einzelfall. Manche, die mich gemobbt haben, die nach mir getreten haben, als ich auf dem Boden lag, waren selber Opfer von Mobbing. Und das war für sie fast so ein Moment, um in der Hierarchie, in der Leiter aufsteigen zu können, um deutlich zu machen, ich bin doch einer von euch. Damals musste man noch den Mut haben, tatsächlich jemandem offen zu begegnen, jemanden ins Gesicht zu beleidigen und zu hoffen, dass die anderen mitmachen, um es jetzt ganz plump zu sagen. Heute in Zeiten, in denen man das am Handy, am Computer sehr anonym machen kann, ist das noch sehr viel schlimmer. Ja. Menschen, die tatsächlich darunter leiden, dass von allen Seiten auch ihnen versucht wird, deutlich zu machen, entweder du bist bereits wertlos oder pass auf, wenn du nicht an diesen Maßstäben gemessen werden kannst, dann gehörst du nicht zu uns. Und das ist sicherlich etwas, das sehr viele, erschreckend viele betrifft, die sich dann auch diese Frage stellen, wie wertvoll bin ich denn überhaupt?
Soziale Medien haben das auf jeden Fall verschlimmert in vielen Hinsichten. Ne? Meinst du auch, dass das Mobbing, das du erlebt hast, irgendwelche Langzeitfolgen haben kann?
Absolut. Selbst wenn ich an mich jetzt denke, erwische ich mich manchmal dabei, wie ich in manche alte Denkmuster zurückfalle. Das Gefühl, dass es eben nicht reicht, was ich beitrage. Das Gefühl, hängt mein Wert vielleicht doch davon ab. Und ja, ich weiß, dass in einem gewissen Grundlevel, dass das etwas ist, mit dem wir alle zu kämpfen haben. Das ist leider einfach die Realität der Welt, in der wir leben, dass der Gedanke da ist, man vergleicht sich oder man wird verglichen und man merkt, manchmal war es gut genug, manchmal eben nicht, manchmal ist man der Beste, manchmal steht man sehr weit unten. Aber wenn ich an das denke, was ich erlebt habe, es hat mich über Jahre hinweg begleitet. Das ging, selbst als ich diese Ruhe in Gott erlebt habe, jahrelang ging es nicht weg, dass dieser nagende Gedanke da war. Ist das Leben wirklich lebenswert oder machst du dir gerade etwas vor? Glaubst du jetzt nur einer anderen Lüge? Und es hat lange gedauert, dass ich tatsächlich auch Menschen wieder vertrauen konnte. Das, was ich erlebt habe, ich habe es vorhin kurz erwähnt, ich habe meinen besten Freund Willi sehr auf die Probe gestellt, weil ich kein Vertrauen mehr in Menschen hatte. Dass ich jetzt tatsächlich Menschen wieder vertrauen kann, auch da sage ich, es ist einfach ein Wunder Gottes.
Ja.
Und ich denke, das sind so Dinge, dieses nicht nur das Urvertrauen, das da wieder zerstört werden kann, auch das grundsätzliche Vertrauen im Alltag, das man einander gegenüberbringt, war bei mir weg. Und dieses ständige Nagende, sich neu reflektieren müssen und überlegen müssen, kann ich es wirklich stehen lassen, dass ich einfach für Gott wertvoll bin, weil ich bin. Nicht, weil ich ein guter Christ bin, nicht, weil ich gewisse Maßstäbe erfülle, sondern ich darf tatsächlich einfach sagen, so wie ich bin, bin ich wertvoll. Punkt.
Ja. Heute bist du natürlich auch, merkt man schon, dass du schon sehr viel selbstbewusster bist als den Jungen, den du uns beschrieben hast. Kannst du uns ein paar praktische Beispiele geben, was du unternommen hast, um dein Selbstbewusstsein zu verbessern?
Die Sache ist, ich glaube, so übliche Übungen oder diese Mantras, die man sich dann sagen kann, ich vermute, dass das nicht so wirksam ist, wie man es sich manchmal wünscht. Denn selbst wenn man diese Sätze aus gut gemeinten Selbsthilfebüchern oder ähnlichem nimmt, am Ende beruht der Selbstwert dann doch wieder nur darauf, was man sich selber auch sagt in dem Moment. Ich denke, das, was tatsächlich praktisch für mich einen Unterschied gemacht hat, war, dass ich mich mit Menschen umgeben habe, die mich ernst genommen haben. Menschen, die auch ihren Wert nicht in diesen Maßstäben suchen. In meinem Fall war es Gott sei Dank so, dass jemand in mein Leben getreten ist, der mich so behandelt hat. Aber mit der Zeit musste ich mich selber auch immer wieder daran erinnern, es hängt auch davon ab, mit wem ich mich umgebe. Was für Maßstäbe haben Sie? Und darüber hinaus etwas, das ich sehr nahelegen kann, ist tatsächlich, dass man in das Wort Gottes geht, dass man die Bibel und die Geschichten, die darin sind, jeden Tag neu für sich lebendig macht. Weil dort haben wir viele Menschen, die gleichen Kämpfe gehabt haben und in denen wir sehen, dass Gott ihnen begegnen will, um deutlich zu machen, das, was du gerade erlebst, all das ist nicht das, was zählt. Ich fühle mit dir, aber diese Umstände sind nicht das, wie ich dich sehe. Ob wir jetzt davon sprechen, dass wir uns, und jetzt rede ich mal für einen Moment kirchlich, dass wir uns versündigt haben, dass wir uns schuldig gemacht haben, oder ob wir einfach nur an manchen Stellen etwas anecken und anders sind, weil unsere Hobbys anders sind, weil wir sehr, sehr spezielle Interessen haben. Aber wenn ich mich damit beschäftige, wenn ich anschaue, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, dann sehe ich tatsächlich jeden Tag neu für mich, wie Gott mir wirklich begegnen will. Dass er mich ernst nimmt, so wie ich gerade bin. Und dass er mich eigentlich aufblühen lassen möchte. Dass er mich einen Schritt weiterbringen möchte, dass ich nicht in dieser Grube bleiben muss. Aber egal, wo ich gerade bin, dort bin ich tatsächlich wertvoll für ihn, unabhängig, was die Umstände sind. Und das waren so für mich, glaube ich, die greifbarsten Dinge, die man tatsächlich umsetzen kann. Es sind nicht Dinge, die man sich sagt. Es ist nicht, dass man sich etwas Nettes auf den Spiegel schreibt, sondern es ist tatsächlich, dass man sich mit dem Original, mit Gott beschäftigt, weil das ein Maßstab ist, den er vorgegeben hat als unser Schöpfer, der tatsächlich Bestand hat. Und dass ich dann sage, und ich möchte mich mit Menschen umgeben, die diese Werte teilen, die mich ein Stück weit dann auch tragen können, wenn ich, ganz plump gesagt, wieder rückfällig werde.
Ja.
Und wieder das Gefühl habe, ach, es hat alles keinen Wert. Dann können Sie mir sagen, ah, das hatten wir schon mal. Nee, du bist wirklich wertvoll. Und das dann auch spiegeln können.
Ja. Also würdest du sagen, dass du heute frei von diesen negativen Gedanken der Vergangenheit bist?
Ja und nein. Ja, insofern, dass ich definitiv sagen kann, ich merke mit jedem Tag mehr und ich sehe wirklich, dass ich da weiter wachse. Dass ich mehr die Freiheit genießen kann. Ich drücke es mal so aus. Ich glaube, ich glaube den Worten Jesu, wenn er sagt, den ich frei mache, den mache ich wirklich frei. Mhm. Es ist nicht eine Freiheit, die wächst, aber wie ich diese Freiheit erlebe, das wächst tatsächlich mit jedem Tag mehr. Und ich darf mit jedem Tag mehr erleben, in der Hand dieses Erlösers, dieses Schöpfers, darf ich wirklich zur Ruhe kommen. Mhm. Aber gleichzeitig weiß ich, dass die Wunden, die mir zugefügt wurden, die Narben, die ich immer noch trage, es gibt diese Momente, wo ich dann auch wieder ein Stück weit daran erinnert werde, in denen ich auch wieder in alte Muster zurückfalle und wieder damit kämpfen muss. Aber überwiegend und im Kern würde ich definitiv sagen, ja, mhm. Ich sehe, dass Gott mich davon freigemacht hat. Er hat ein Riesenwunder getan. Er hat mir gezeigt, dass Leben immer lebenswert ist. Mhm. Und er es lebenswert machen möchte. Und dass es sich immer lohnt, am Leben festzuhalten, wenn man diese Richtung mit ihm einschlägt, mhm. weil es etwas gibt, das er uns wirklich geben möchte.
Mhm. Danke. Du hast einen Gedanken, den du von Clive Lewis, einem berühmten Autor, dir mitgenommen hast. Magst du ihn mit uns teilen?
Die Herausforderung, wenn man anfängt, wieder mit einem gewissen Selbstbewusstsein zu gehen, ist, dass man überheblich wird. Und ich weiß, dass ich zu oft auch in diese Falle getappt bin. Dass da, wo ich die Segnungen Gottes erlebt habe, tatsächlich mich auch überhoben habe, auf andere herabgesehen habe und fast die gleichen Fehler gemacht habe wie die Menschen, die mich so verletzt haben. Aber das, was einen ausmacht und das ist, was C.S. Lewis versucht hat auszudrücken, wenn man so die Gesamtheit seiner Beschreibungen von einem Leben, wie es sein sollte, nimmt, ist, dass er sagt, Demut ist nicht, dass man weniger von sich hält, sondern dass man weniger an sich und mehr an andere denkt. Hm. Und das ist für mich etwas ganz Besonderes, weil manchmal neigen wir auch dazu, wenn wir eben nicht hochmütig werden wollen, wenn wir nicht in diese Falle tappen wollen, dass wir die Arbeit von denen, die mobben, selber übernehmen und uns fertig machen. Hm. Und dann haben wir fast diesen Gedanken, dass gute christliche Demut oder selbst wenn wir das christliche Weltbild wegnehmen, gute Demut bedeutet, ich mache mich möglichst klein. Aber nein, wenn wir Jesu Vorbild nehmen, echte Demut bedeutet, dass der Fokus einfach verschoben wird von mir auf andere. Hm. Und das ist das, was ich auch erlebt habe mit meinem besten Freund. Dass er den Fokus auf mich gelegt hat und gesagt hat, ich will Zeit mit dir verbringen, ich will dich ernst nehmen und ich will sehen, was dir Freude macht. Und ich will dich dabei begleiten, dass das mehr wird und nicht weniger. Hm. Und insofern, diese Aussage, die er da geprägt hat, oder eigentlich muss man genauer sagen, dieses Konzept, die Aussage an sich wird man so nicht finden. Aber dieses Konzept, dass Demut wirklich nicht bedeutet, ich mache mich klein, sondern und ich halte nicht weniger von mir, sondern ich sehe meinen Wert, aber ich möchte, dass andere diesen Wert auch bei sich sehen. Hm. Und so denke ich mehr an sie und investiere in sie.
Hm. Ja, sehr schön. Also du hast auch nach langem Nachdenken und Reflektieren bist du zu zwei Resultaten gekommen. Magst du dich vielleicht auch noch mit uns teilen?
Das eine für mich ist definitiv, dass wir tatsächlich wertvoll sind, egal was die Umstände uns versuchen zu spiegeln. Es gibt diese Zeiten, in denen es dunkel wird und in der es sich anfühlt, als wären viele gegen einen. Hm. Aber wir sind wertvoll, einfach weil Gott gesagt hat, ich will dich. Jeden Einzelnen von uns. Unser Wert wird nicht gemessen an dem, was wir beitragen können, sondern unser Wert wird an dem gemessen, was Gott in uns hineingelegt hat. Er hat uns zu seinem Ebenbild gemacht und er hat einen immens hohen Preis bezahlt, dass das auch erhalten bleiben kann. Und das andere ist, wir dürfen anderen so begegnen. Wir dürfen dort, wo sie kämpfen, ihnen ein Stück weit diese Schulter sein, dieser Ruhepol, den sie gerade nicht haben können. Dass wir tatsächlich sagen, schau, ich weiß, für dich sieht es gerade so aus, aber ich will dich wissen lassen, wie ich dich sehe. Ich will dich spüren lassen, wie Gott dich sieht. Und ich denke, das ist etwas, das wir wirklich weitergeben können. Wir müssen nicht einfach nur dabei bleiben, zu verstehen, okay, wir sind wertvoll, Es hat so viele um uns herum, die mit der gleichen Frage kämpfen. Und manchmal werden wir alleine dort nicht rauskommen aus diesem Treibsand, der uns immer weiter nach unten zieht. Mhm. Und dann braucht es jemanden, der einem die Hand reicht, wie mein bester Freund, der gesagt hat, ich habe mich einfach entschieden, ich bin da. Mhm. Und ich werde dein Freund bleiben, egal was du machst.
Ja, das ist so, Freunde sind so wertvoll, oder?
Oh ja.
Roman, du hast jetzt sehr viel geteilt, auch von deinem Herzen. Ist da etwas, was du besonders noch unseren Zuschauern sagen möchtest?
Ich kann mir vorstellen, dass einige nicht zwingend in der gleichen Intensität, wie ich es erlebt habe. Manche vielleicht sogar viel schlimmer. Aber ich kann mir vorstellen, dass einige, die zuhören, die gleichen Fragen haben. Und da möchte ich einfach ganz deutlich sagen, du bist wertvoll. Punkt. Das, was Gott in dich hineingelegt hat, dass er dich geschaffen hat, dass er diesen Preis für dich bezahlt hat, macht deutlich und soll unterstreichen mit leuchtenden Farben, du bist fabelhaft, genial und unglaublich wertvoll. Und das ist etwas, das wir nicht vergessen dürfen. Bei all dem, was die Welt versucht, uns klarzumachen, manchmal müssen wir dann einfach deutlich sagen, ich weiß, was ihr mir versucht, deutlich zu machen. Aber ich weiß auch, was mein Schöpfer, mein Heiland, mein Erlöser und Freund versucht, mir deutlich zu machen. Mhm. Und du bist wertvoll. Nicht, weil du etwas kannst, nicht, weil du etwas bist, sondern einfach, weil du da bist. Und solange du da bist, bleibt das.
Vielen, vielen Dank, Roman, dass du deine schmerzhafte, aber doch so siegreiche Geschichte mit uns geteilt hast, dass du heute da warst.
Von Herzen gerne.
Es ist doch bemerkenswert, wie ein Leben durch Wertschätzung und Liebe verändert werden kann. Bei so einem Zeugnis, wie wir eben gehört haben, muss ich immer an ein Zitat von Corrie ten Boom denken. Es gibt keinen Abgrund so tief, dass die Liebe Gottes nicht noch tiefer wäre.